Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Pausengespräche aus der Semperoper. Mein Name ist Bianca Heitzer und ich darf heute den Dirigenten Wolfgang Katschner begrüßen, der mir aus Halle zugeschaltet ist. Hallo, lieber Herr Katschner.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, gleich zu Beginn dieses neuen Jahres mit Ihnen über die Neuproduktion von Claudio Monteverdis L'Orfeo zu sprechen, über die Entstehungsgeschichte dieses besonderen Werks, aber auch über Ihren eigenen spannenden Werdegang. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie vielleicht noch nicht so gut kennen, würde ich Sie einmal kurz vorstellen. Sie sind klassischer Gitarrist und Lautenist. Sie sind Spezialist im Bereich der alten Musik. Sie sind Mitbegründer und künstlerischer Leiter der Lautenkompanie Berlin und darüber hinaus noch seit vielen Jahren als Dirigent tätig. War Ihnen das schon zu Studienzeiten klar, dass Sie einmal mehr als einen Beruf haben werden?
Nein, das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe 1977 schon angefangen zu studieren in Ost-Berlin an der Hochschule für Musik Hans Eisler. Und dort klassische Gitarre. Und da war das Berufsbild das vorgezeichnete, der Diplompädagoge für Gitarre. Und dieses Studium habe ich zu Ende gemacht und habe dann aber nach dem Studium nicht als Musikschullehrer gearbeitet, sondern bin direkt an das, hieß damals schon, Mecklenburgische Staatstheater gegangen in Schwerin und habe dort als Gitarrist gearbeitet. Das war der Anfang.
Und hat die alte Musik immer schon eine zentrale Rolle in Ihrem Arbeitsleben gespielt?
Ja, im Grunde ja, weil als klassischer Gitarrist ist man vom Repertoire her zu großen Teilen mit alter Musik beschäftigt, weil jeder Gitarrist spielt Lautmusik, sagen wir mal von John Dowland, oder spielt Stücke von Johann Sebastian Bach. Also die alte Musik spielt im Leben des klassischen Gitarristen schon eine relativ große Rolle. Und der Link zur Laute ist im Grunde genommen bei mir dann auch schon während des Studiums so angeregt worden, weil ich dann eigentlich gerne dieses alte Musikrepertoire auf dem Instrument spielen wollte, für das es komponiert worden ist, also auf der Laute. Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dieses Gitarrenrepertoire und dann der Wunsch, das doch auf dem, in Anführungsstrichen, richtigen Instrument zu spielen.
Beim Stichwort Laute und der Lautenkompanie, die Sie dann in den 1980er Jahren mitbegründet haben, wie darf man sich dieses Ensemble vorstellen? Spielen da lauter Lauten oder wie ist dieses Ensemble zusammengesetzt?
Ja, der Name Lautenkompanie ist im Grunde genommen Historie oder hat mit unserer Historie zu tun. Wir haben das Ensemble schon 1984 gegründet, auch noch damals in Ost-Berlin. Wir waren nur zwei, Hans-Werner Apel, ein weiterer Gitarrist und ich. Wir wollten erstmal zu zweit Laute spielen und haben dann deshalb diese Verbindung Lautenkompanie genannt. Und das hat sich natürlich über diese mittlerweile ja sehr vielen Jahre entwickelt und verändert. Und im Grunde genommen, seit der Mitte der 90er Jahre ist die Lautenkompanie ein Ensemble für alte Musik, in dem gezupftes, also Lauten, aber auch Harfe oder Cembalo, also Continuo-Instrumente eine große Rolle spielen. Aber im Grunde genommen ist es ein am besten zu kennzeichnen mit dem Wort Barockensemble. Es sind ungefähr 15 Musiker jetzt, die dort regelmäßig spielen. Und da gibt es Streicher und Bläser und eben Continuo-Instrumente. Und wir können mit unserem Ensemble gleichermaßen eine frühbarocke Oper spielen, wie eben jetzt die von Claudio Monteverdi, den Orfeo. Wir könnten aber auch sehr gut eine Oper von Johann Adolf Hasse spielen, also von dem Dresdner Opernkönig des 18. Jahrhunderts. Und unser Repertoire reicht von der Renaissance bis etwa zu Mozart.
Und Sie schlagen mit dem Ensemble ja gemeinsam immer wieder auch den Bogen in die Moderne und realisieren spannende Crossover-Projekte. Wollen Sie beschreiben, wie Sie da vorgehen?
Ja, also im Grunde genommen kann man die sozusagen die Arbeitsweise der Lautenkompanie, was jetzt die Inhalte betrifft, so ein bisschen dreiteilen. Es gibt zum einen eine Konzertstrecke, wo wir, ich sag mal, ganz normal alte Musik spielen, alleine manchmal mit Solisten, mit Chören. Also wir haben jetzt gerade im vergangenen Jahr ein Projekt realisiert mit Anna Prohaska, einer Sopranistin aus Berlin, und einem Bach-Programm. Wir arbeiten regelmäßig mit dem sogenannten Staats- und Domchor zusammen. Das ist ein Knabenchor aus Berlin. Und der zweite Bereich ist tatsächlich das Musiktheater. Wir machen im Grunde jedes Jahr wenigstens eine oder zwei Opernproduktionen in unterschiedlichen Konstellationen. Und der dritte Bereich ist das eben von Ihnen angesprochene Crossover-Segment, sage ich mal, wo wir versuchen, unterschiedliche Stile, unterschiedliche Jahrhunderte zusammenzubringen. Und da war jetzt unser letztes Projekt auch in der Corona-Zeit ein Programm, das nennt sich Time Zones. Und das ist die Verbindung von Musik aus dem 17. Jahrhundert von Samuel Scheidt, einem Komponisten aus der Stadt, wo ich gerade bin, Halle an der Saale, und Musik von Erik Satie, die wir in einem Programm sozusagen zusammenbringen, eben nach diesem assoziativen Begriff Time Zones, wo also verschiedene Zeitflächen, Stilebenen miteinander in Kommunikation treten. Und das ist im Grunde genommen so, ja, wie ich schon sagte, der dritte Bereich der Arbeit der Lautenkompanie, dass wir immer wieder versuchen, solche Verbindungen und auch Ausflüge in die Gegenwart zu unternehmen.
Der Komponist Claudio Monteverdi war zu einer Zeit tätig, die von großen musikalischen Umbrüchen geprägt war. Was veränderte sich zur Zeit um 1600 in der Musikwelt?
Wenn ich jetzt Musikwissenschaftler wäre, würde ich sagen, also es ist der Übergang von der Prima Practica zur Seconda Practica. Und dann werden Sie sich fragen, was will er mir damit sagen, möglicherweise. Und wenn man es jetzt sehr, also versucht verständlich auszudrücken, ist es im Grunde genommen der Übergang von der Renaissance-Musik zur Barockmusik. Und den kann man in dem Schaffen von Claudio Monteverdi sehr gut beobachten und nachvollziehen, weil er das mitgestaltet hat. Er hat also 5 Publikationen herausgegeben, zum Beispiel von Kompositionen, Materialbüchern. Das war einer der bevorzugten Kompositionsstile des 16. Jahrhunderts und auch des 15., also der Renaissance. Er hat 5-stimmige, mehr oder weniger polyphone Madrigale geschrieben, also eine ganz eigene Kunstform der Renaissance-Musik, sowas, wie wir heute auch als Streichquartett kennen, also eine ganz feststehende Gattung. Und dann hat sich, sagen wir mal, ganz salopp, so um 1600 dieser Stil angefangen aufzulösen, indem er sich im Grunde genommen individualisiert hat. Also aus den 5-stimmigen polyphonen Madrigalen sind 1-stimmige Solo-Gesänge geworden. Also ein einzelner Mensch singt und wird dabei von Instrumenten begleitet, und damit verbunden ist eine viel individuellere und persönlichere Aussagemöglichkeit und ein starkes Gewicht des Textes. Und das hat im Grunde dazu geführt, dass sich um diese Zeit auch die Kunstform entwickelt hat, die wir heute Oper nennen. Und da gab es natürlich verschiedene Versuche und Unternehmungen und herausragende, sagen wir mal, Kompositionen. Und eine davon ist der Orfeo von Claudio Monteverdi, der 1607 in Mantua zum ersten Mal aufgeführt worden ist. Das könnte man jetzt so, sagen wir mal, ganz grob gesagt als das bezeichnen, was da in der Zeit passiert. Also ein extremer Stilwandel. Und wenn wir überlegen, welche Stilwandel sind uns auch gegenwärtig, die noch nicht so lange zurückliegen, könnte man sagen, es war vielleicht so eine Zäsur oder sowas Besonderes wie die Erfindung der Zwölftonmusik von Arnold Schönberg. Also wirklich ein sehr großes Ereignis in der Musikgeschichte sozusagen. Wobei ja die Ereignisse sich immer erst im Nachhinein als großartig herausstellen. Also das Monteverdi hat einfach in einem Arbeitsfluss gelebt und hat Neuigkeiten, Neuerungen ausprobiert in seinem Musikschaffen.
Ja, große Ereignisse. Sie haben es gerade schon angedeutet. Monteverdis L'Orfeo gilt ja als die erste Oper der Musikgeschichte. Hat Monteverdi tatsächlich die erste Oper überhaupt komponiert?
Nein, das hat er nicht. Es gibt andere Versuche um ihn herum. Eigentlich fast alles in Italien, also zu neuen Formen zu kommen. Und seine Oper steht schon, muss man sagen, als ein bisschen als solitär da, und man kann sie schon als auch zu Recht als erste Oper der Musikgeschichte beschreiben, weil sie für einen bestimmten Anlass entstanden ist. Der Anlass hat die Form geprägt und auch die Art, wie das Stück ausgestattet ist. Und man muss dazu sagen, jetzt aus dem Nachgang betrachtet, ist Claudio Monteverdi einer der interessantesten Komponisten einfach dieser Zeit. Also er war ein unglaublich genialer Musikköpfer, kann man vergleichen mit Johann Sebastian Bach und auch mit Mozart, jetzt sozusagen im Fortgang unserer Musikgeschichte. Und deshalb hat das zu einem so unglaublich besonderen Ergebnis geführt, wie es der Orfeo ist. Und zum Orfeo muss man immer dazu sagen, was das Stück betrifft, es ist entstanden für eine Fürstenhochzeit, also für einen höfischen Festanlass da in Mantua. Und bei diesen Anlässen ist natürlich normalerweise nicht gespart worden, auch wenn das Fürstenhaus in Mantua hoch verschuldet war und dann auch schließlich pleite gegangen ist im 17. Jahrhundert. Aber egal, es wurde in jedem Fall bei diesen Gelegenheiten unglaublich viel Aufwand getrieben, um sozusagen zu repräsentieren. Und deshalb hat der Orfeo ein für die damaligen Verhältnisse sehr großes und auch fest notiertes Begleitorchester. Das ist eigentlich was Besonderes. Also man merkt dem Stück an, Geld hat keine Rolle gespielt. Und das muss man so ein bisschen dazu wissen, wenn man es auch mit anderen Opern dieser Zeit vergleicht.
Ja, jetzt geht es ja in L'Orfeo um Orpheus, der als Sohn von Apollo, dem Gott der Musik, selbst die unbelebte Natur beleben und verzaubern kann. Wie klingt denn eine Musik, die verzaubern soll?
Ja, das ist natürlich, wie klingt eine Musik, die verzaubern soll? Also die Klänge, die mit Orfeo und mit seiner Hochzeit und mit den positiven Strängen dieser Geschichte zu tun haben, und das ist im ersten Drittel der Oper der Fall, da gibt's also Akkordinstrumente, Streicher, Flöten, also einen sehr sanften und süßen Klang. Das mit dem Bezaubern ist natürlich immer subjektiv. Also verzaubert uns heute eine Musik, die vor über 400 Jahren entstanden ist? Was verzaubert uns daran? Die Exotik des fremden Klanges oder das tatsächlich Lyrische und Verzauberte, was in der Musik ist? Das sind ja so ein bisschen verschiedene Ebenen, auf denen sich das bewegt, was Monteverdi in jedem Fall in seiner Oper gemacht hat und was schon sehr besonders ist, auch für die Zeit, in der das entstanden ist, ist, dass er zwei verschiedene Sounds kreiert hat, so würde man es heute nennen. Einen Sound, der in der Oberwelt, in der normalen Lebenswelt auf Orpheus spielt und einen Sound, der die Unterwelt oder die Hölle oder den Hades kennzeichnet. Und da hat er ganz verschiedene Klänge vorgesehen. Es gibt also Instrumente wie die Streicher, die nur in der Oberwelt spielen und auch eine Flöte spielt nur in der Oberwelt. Und im Hades gibt es dann 5 Posaunen und ein Regal. Das ist ein ganz schräges Register aus der Orgel. Das knarzt und schnarrt. Und da hat er sich also sehr viel überlegt, wie man diese extrem unterschiedlichen Sphären der Handlung auch ganz unterschiedlich von vornherein in der Instrumentation, in der Gestaltung kennzeichnen kann.
Auf die unterschiedlichen Instrumente sind Sie ja gerade schon kurz eingegangen. Wie ist das Orchester bei L'Orfeo besetzt? Hören wir andere Instrumente als in einem großen Sinfonieorchester? Und falls ja, wie sehen diese Instrumente aus?
Also es gibt Streichinstrumente, die sehen so aus wie die Streichinstrumente heute, nur dass sie halt zu der Zeit etwas anders funktionieren. Sie haben im Vergleich zu heute meistens kürzere Hälse, sind mit Darmsaiten bespannt, man benutzt andere Bögen, also die werden im Wesentlichen anders gespielt. Dann gibt es ein Streichinstrument, das ist heute nicht mehr im Orchester, das nennt sich Violone. Das ist eine große Art von Gambe. Dann gibt es auch im Streichinstrumentenbereich den Lirone. Das ist auch ein Instrument mit Bünden und sehr vielen Saiten, auf dem man Akkorde spielt, also wo man sozusagen akkordisch einen Sänger begleiten kann. Das ist eine sehr spezielle Instrumentform des 17. Jahrhunderts, wird heute überhaupt nicht mehr benutzt, wie auch Gambe, Violone, ja, sehr spezielle Instrumente heute sind. Dann gibt es in der Oper ein sehr großes, breit angelegtes Harfensolo. Das wird auf einer Barockharfe gespielt. Die sieht zwar auch äußerlich aus wie eine Harfe, aber funktioniert auch ganz anders. Die Harfe des 17. Jahrhunderts hat keine Pedale und mehrere Seitenreihen, meistens drei Reihen von Saiten. Also man zupft jeden Ton extra an und erzeugt nicht die Unterschiede in den Tönen mit den Pedalen. Und das gibt also eine ganz andere Spieltechnik und auch teilweise andere Klänge. Dann gibt es Zinken oder Cornetti. Der Zink ist ein Blasinstrument des 17. Jahrhunderts. Der wird mit Löchern gegriffen wie eine Blockflöte, sieht aber anders aus und hat als Mundstück ein kleines Kesselmundstück wie eine Trompete oder ein Horn. Nur ist es noch viel kleiner. Der Zink hat einen ganz speziellen Klang, könnte man modern verorten zwischen Klarinette und Saxophon, ist aber ganz eigen und war neben der Violine Astmelodieinstrument zur Zeit von Monteverdi und ist sehr oft mit Sängern zusammengespielt worden. Posaunen habe ich schon erwähnt, die sehen auch wie Posaunen aus, aber Posaunen im 17. Jahrhundert sind kleiner, haben viel kleinere Schalltrichter und klingen sanfter, leiser im Vergleich zu heute. Und das ist, sagen wir mal, typisch für alle Instrumente des 17. und auch noch teilweise des 18. Jahrhunderts. Sie können jedes Instrument mit jedem kombinieren. Also eine Posaune kann auch mit einer Laute zusammenspielen oder Bläser und Streicher spielen eigentlich fast immer in gleicher Größe. Man hat nicht 10 erste Geigen und dann die Holzbläser dazu, sondern die Instrumente sind im Wesentlichen einzeln besetzt und sind so disponiert, dass jedes Instrument mit jedem zusammenspielen kann. Das ist eine ganz andere Klangästhetik und Klangaufstellung als in einem modernen Orchester, wie es heute in der Oper spielt. Dann habe ich schon genannt das Regal. Das ist also ein Orgelregister, ist normalerweise in jeder großen Orgel drin. Auch ein Orgelpositiv wird verlangt. Bei Monteverdi heißt es immer Organo di Legno, also etwas sehr Weiches und Sanftes stellt er sich davor. Dann gibt es Cembali, Lauten, Theorben, Gitarren, also viele Continuo- oder Zupfinstrumente, die ganz typisch sind für die Musik dieser Zeit, so ungefähr umrissen. Das klingt jetzt nach sehr viel, aber es sind am Ende ungefähr 20 Musiker, die dann den Graben in Dresden bevölkern werden.
Wenn man jetzt von so außergewöhnlichen Instrumenten begleitet wird, muss man als Sängerin oder Sänger besondere Fähigkeiten mitbringen?
Man muss versuchen, sich dem Stil anzupassen. Und es ist ja so, dass wir sind ja in einem Opernhaus und da werden eigentlich bis auf zwei alle Rollen von den Ensemblemitgliedern gesungen. Und meistens ist es aber so, dass die heutigen Sänger, die ja gewohnt sind, unterschiedliche Stile zu beherrschen, zu bedienen, sich darauf auch einstellen können. Und bei Monteverdi ist es so, dass der Text eine sehr, sehr große Rolle spielt, also das Deklamieren über Worte mit Musik. Und man muss sich also darauf einstellen, auf diese Textbezogenheit der Musik und vielleicht noch ein paar Verzierungen lernen und möglichst ohne Vibrato singen. Und dann findet man schon einen stilistischen Zugang zu dieser Musik. Und es ist ja auch so, finde ich, dass auch in der alten Musik man ziemlich genau merkt, wo ist denn der Punkt, mit welchen stilistischen Mitteln erreiche ich die größtmögliche dieser Musik entsprechende Aussage.
Sie haben das Werk ja jetzt nun schon mehrfach dirigiert. Gibt es Dinge, die diesmal bei dieser Dresdner Neuproduktion anders sind oder die Sie so noch nie zuvor gemacht haben?
Ja, gibt es. Also natürlich ist die Semperoper ein besonderes Haus, ein besonders schönes Haus, ein besonders großes Haus auch. Die Musik ist komponiert, habe ich ja schon angedeutet, für eine Hochzeit gewesen in Mantua. Und wer schon mal in Mantua da im Schloss war, weiß, wie winzig die Räume waren, vergleichsweise in denen das komponiert worden ist. Also das ist immer wieder eine Aufgabe, die Musik auf einen Raum wie jetzt in Dresden zu adaptieren. Aber das Besondere im Grunde genommen ist in diesem Fall, finde ich, die Inszenierung, also das Zusammenwirken mit der Inszenierung von Nikolaus Habian, der ja unter anderem ein Puppenspieler ist. Und es werden Puppen in der Aufführung eine große Rolle spielen. Und diese zusätzliche Ebene der Darstellung ist natürlich für mich jetzt was ganz Neues, Ungewöhnliches. Und da freue ich mich sehr drauf, was ich bis jetzt in den Vorbesprechungen via Zoom und Skype gesehen habe. Ist sehr aufregend und wird in jedem Fall der Musik eine neue Ebene verleihen, auf die ich mich ja sehr freue, bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann zusammenspielt.
Ich höre im Hintergrund unsere Pausenklingel, die uns anzeigt, dass wir nun leider schon am Ende dieses Pausengesprächs angelangt sind. Lieber Herr Katschner, vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Frage. Wusste Monteverdi, dass er mit L'Orfeo die erste Oper der Operngeschichte geschrieben hat? Was glauben Sie?
Ich glaube nicht, dass er das gewusst hat. Der hat in Mantua wahnsinnig viel arbeiten müssen. Also die Anforderungen an ihn, sozusagen die Musik am Hof zu gestalten, waren sehr, sehr groß. Und die Oper war ein weiterer Auftrag. Er bewegt sich ja, ich habe schon kurz angedeutet, in dem Stück absolut virtuos zwischen zwei verschiedenen musikalischen Welten. Das werden wir dann auch in Dresden hören. Aber ich glaube nicht, dass ihm das bewusst war, sondern ich denke mal, er war froh, wenn er seinen Job geschafft hat.
Gut, lieber Herr Katschner, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis hoffentlich ganz bald in Dresden.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.